Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von mir ganz offiziell. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein und Gottes Wort predigen darf. Ich habe gehört, ihr seid ja eigentlich so richtig tiefe Auslegungspredigten gewohnt. Und ich habe eurem Pastor ja auch einige Vorschläge gemacht, Texte, die ich auslegen könnte. Und er sagte, nein, mach uns doch den Vortrag, den du auch mit Gloria Kollektiv immer wieder hältst zum Thema Musik und nimm uns mit hinein in die gesamte Schrift. Und da habe ich natürlich auch nicht Nein gesagt und ich möchte mit euch heute so ein bisschen durch Gottes Wort schweifen und schauen, was uns über Musik und auch über die Gemeinde gesagt wird. Das ist so der erste Teil. Wir machen so einen kleinen Abriss. Aber dann habe ich auch noch einen Lernvers, den wir nochmal dann gemeinsam auch auslegen. Und wenn es heute so viele verschiedene Stellen sind und du dir sagst, du kannst dir das alles gar nicht merken, gar kein Problem. Dafür ist dann quasi genau dieser Lernvers, der dann nochmal alles zusammenpackt in Kolosser 3, 16 und 17. Das ist dann quasi so der Sonntagsschullernvers. Da könnt ihr dann mal nachher zu Alena gehen, mal aufsagen, gucken, ob er dann irgendwas Süßes bekommt. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist mit den Lernversen. Aber lasst uns einfach mal eintauchen und einfach mal schauen, ganz allgemein. Ist Musik gar nicht ein großes Thema in der Bibel? Wo hat es angefangen? Wo hört es auf? Was sagt die Bibel darüber? Weiß von euch einer, wo das erste Mal in der Bibel das Thema Musik thematisiert wird? In
Exodus.
Früher. Ja. 1. Mose, schon mal gut. Im ersten Buch der Bibel, in Kapitel 4. Vers 21, da lesen wir von einem Mann namens Jubal und dieser wurde der Vater aller derer, die mit der Zither und der Flöte umgehen. Und das Spannende an diesem Kapitel ist folgendes. Das ist das Kapitel nach dem Sündenfall. Schöpfung, Sündenfall und dann ist dieses Kapitel. Und was ist eigentlich das Thema dieses Kapitels? Um es kurz zu machen, Genesis Kapitel 4 zeigt uns, wie sich die Schöpfung entfaltet, wie sich das entfaltet, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, einerseits, und andererseits auch, wie sich die Folgen des Sündenfalls entfalten. Parallel. Und wir sehen viele schreckliche Dinge, die in diesem Kapitel auch beschrieben werden, wie Menschen ihre eigenen Wege gehen. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, wie die Menschheit sich entfaltet, wie sie sich kulturell in Ortschaften niederlässt, wie sie handwerklich aktiv werden und wie sie kreativ werden, wie sie sich die Erde darin zu untertan machen, dass sie sich Instrumente schaffen und damit musizieren. Die Bibel redet also von Anfang an von Musik und wisst ihr was, sie redet bis zum Ende. Ihr könnt die ganze Bibel durchblättern und irgendwann mal kommt ihr im Buch der Offenbarung an. Und da gibt es so viele Kapitel, in die wir eintauchen könnten, die vom Thema Musik reden, aber ich möchte euch einfach nur einen Vers vorlesen aus Offenbarung 14, Vers 3, wo uns gesagt wird, dass vor dem Thron Gottes ein neues Lied erschallt. Musik ist uns in die Wiege gelegt. Es ist Teil des Menschseins. Es ist das, was der Schöpfer in uns hineingepflanzt hat. Und zwar von Anfang an. Und Musik wird von Bedeutung sein, lange nachdem diese Erde gar nicht mehr existiert, sondern schon längst eine neue Schöpfung da ist. Bis in alle Ewigkeit hinein wird Musik erschallen, ja sogar vor dem Thron Gottes. Also ihr seht, es ist Teil des Menschseins. Es ist von großer Bedeutung. Und deswegen sehen wir auch, dass alle Menschen, das ist nicht nur was per se Christliches, ja alle Menschen irgendwo musizieren. Wenn du an der Baustelle vorbeiläufst, dann siehst du irgendwelche Bauarbeiter, die das Radio anhören und Musik hören während der Arbeit. Wenn du morgens aufstehst, dann hörst du deinen Ehemann oder deine Ehefrau unter der Dusche und denkst dir, ah, ist ein bisschen schief, brauchst erstmal noch einen Kaffee, bis die Töne getroffen werden. Musik ist Teil des Menschseins. Aber es ist nicht nur irgendwas Allgemeines, was zum Menschsein gehört. Es ist explizit vor allen Dingen Teil des geistlichen Menschen. Das ist etwas, was Gott auch seiner Gemeinde gegeben hat. Und auch da möchte ich mit euch zwei Stellen anschauen. Erstens, hast du dich schon mal gefragt, inwieweit Musik eigentlich eine Rolle gespielt hat, damals im Tempelgottesdienst in Israel? Das ist eine sehr wichtige Frage, denn wenn man sich den Tempelgottesdienst anschaut, dann kann ich euch eines sagen. Da ist wenig menschliche Individualität zu finden. Gott hat bis ins kleinste Detail genau gesagt, nicht nur, dass er angebetet werden möchte, sondern auch wie und was ihm wichtig ist. Und er hat verschiedene Menschen eingesetzt. Und es gibt dieses Buch der Chroniken, ihr wisst schon, das ist das, was wir gerne überblättern in der stillen Zeit und so. Aber wenn wir es wagen, dieses Buch mal wirklich zu lesen, auch mal diese Namenslisten, dann finden wir immer mal wieder so kleine Goldnuggets zwischendrin. Und ein Goldnugget ist 1. Chroniker 9, Vers 33. Schaut mal, was wir da lesen. Da werden uns ein paar Namen aufgelistet und dann heißt es: Und das waren die Sänger, die Familienoberhäupter der Leviten, die von allen anderen Diensten befreit in den Zellen des Hauses Gottes wohnten, denn Tag und Nacht waren sie im Dienst. Ist dir bewusst, dass im Tempel Gottes nicht nur irgendwie Tag und Nacht irgendwelche Brote zur Schau gestellt wurden und Opfer dargebracht wurden und vielleicht Gebete gesprochen und Bibelverse vorgelesen wurden, sondern dass Gott selbst wollte, dass sein Haus erfüllt ist mit Gesängen von seiner Herrlichkeit. Tag und Nacht. Und es war so wichtig, dass da Menschen dafür ausgesondert waren. Die waren befreit von allen anderen Diensten. Kein Kigo, kein Kaffee kochen oder sonst irgendwas. Die mussten in die Saiten hauen oder auf die Pauken schlagen oder ihre Stimmbänder aktiv halten, um Gottes Herrlichkeit zu besingen. Und jetzt magst du sagen, ja gut, das ist so ein alttestamentliches Tempelding, aber wir sind ja das neutestamentliche Volk Gottes, wir sind ja der geistliche Tempel. Wie schaut es da eigentlich aus? Der Parallelvers zu dieser Stelle, die ich nachher mit euch anschauen möchte, Epheser 5, 18 bis 20, sagt uns Folgendes. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Geistlich erfüllt sein. Klingt christlich, ne? Klingt wichtig. Und wie geschieht dieses geistlich erfüllt sein? Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Gott will, dass sein Name besungen wird, dass er gepriesen wird, dass unsere Anliegen vorgebracht werden, dass wir dankbar sind für alles, was er getan hat und dass wir das ausdrücken, explizit in Gesang. Musik ist wichtig, aber warum eigentlich? Warum ist es für Gott so ein Anliegen, dass er besungen wird? Vielleicht mag er einfach Musik, ne? Manche mögen einfach Musik. Ich glaube nicht nur, dass es daran liegt, dass Gott Musik gerne hat und deswegen Musik in seiner Gemeinde haben möchte. Ich glaube, Musik hat auch eine Funktion. Musik ist in der Bibel nicht einfach nur Töne, Klänge oder sonst was. Musik ist vor allen Dingen ein Kommunikationsmedium, eine Weise, das Wort Gottes zu predigen, die, wie ich vorher schon im Interview gesagt habe, nochmal von einer ganz anderen Seite uns ins Herz eindringt. Und wenn ihr mal hineinschaut in die Bibel, da gibt es alle möglichen Lieder, die eben Gott besingen. Wir finden zum Beispiel, wir haben es schon gehört, 2. Mose, das sogenannte Lied des Mose, das das Volk Israel gesungen hat, nachdem Gott sie errettet hat vor den Ägyptern, als sie aus dem Schilfmeer dann herausgekommen sind, trockenen Fußes auf der anderen Seite. Da heißt es in 2. Mose 15, damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke, mein Loblied ist ja, denn er ist mir zur Errettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters und ich will ihn erheben. Die Art und Weise, wie das Volk Gottes dankte, nachdem Gott sie errettet hat, war Gesang. Sie priesen Gott mit ihren Stimmen in Lobliedern. Aber wir kennen auch ganz andere Lieder in der Bibel. Es gibt ein Buch, das nennt sich die Klagelieder. Und das nicht ohne Grund. Jeremia, der Mann Gottes, befand sich am Tiefpunkt seines Lebens. Er hat gesehen, wie das Volk Gottes sich so sehr in ihrer Gottlosigkeit verloren hat, dass Gott es richten musste. Und es war nicht nur der Tiefpunkt Jeremias, sondern des ganzen Volkes. Und da saß er, wie alles zerstört war, wie Jerusalem wirklich nur noch ein mag ich sagen, Dreckloch war. Das Volk Gottes zerrüttet, entführt, aufgerieben. Und an diesem Tiefpunkt, wo das Herz nur noch voll ist von Leid, singt Jeremia ein Lied oder er schreibt ein Lied, ein Klagelied. Und er sagt uns in den Klageliedern 3, Verse 19 bis 24, an mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr. Das sagt meine Seele. Und darum will ich hoffen. Seht ihr, was Jeremia macht? Er sieht das Elend, das letztendlich die Folge von Gericht Gottes ist, verdient, wegen all der Gottlosigkeit. Und er verarbeitet diesen Schmerz in einem Lied, aber er heult nicht einfach nur über das Leid, sondern er klagt es Gott vor, um dann etwas weiteres zu tun. Sich selbst die Gnadenerweise Gottes, die Zusprüche des Evangeliums zuzusprechen. Das heißt, er predigt sich durch das Lied des Evangeliums zu, am Tiefpunkt. Harre auf den Gott deiner Väter, der Gott, der so oft seine Gnade erwiesen hat. Er wird sie wieder erweisen, allen denen, die auf ihn hoffen. Er predigt sich selbst das Evangelium im Leid zu und sagt, wenn du auf deinen Gott hoffst, Jeremia, du wirst erleben, dass dein Gott dich nicht enttäuscht. Und natürlich finden wir auch andere Lieder, die einfach nur Gott anbeten für das, was er ist, für der er ist, für das, was er getan hat. Und die Bibel ist wirklich voll von solchen Liedern, die Psalmen sind voll von solchen Liedern, aber ich lebe eben vor allen Dingen aus Offenbarung 15, in Versen 3 und 4, wo wir dieses Lied hören, wo die Heiligen singen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr? Verherrlichen deine Namen, denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Musik ist ein Mittel, um dem Volk Gottes Gott vor Augen zu stellen in seinen mannigfaltigen Herrlichkeiten. Seht ihr, wenn ihr in die Bibel hineinschaut, da gibt es so vielfältige Lieder. Wir finden riesig große Lieder wie Psalm 119, über 1700 Worte. Und wir finden mini kleine Lieder wie in 2. Chronik 20, nicht mal 10 Worte. Preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Wir sehen, dass alle Facetten des Lebens abgedeckt werden. Alle Emotionen, die ein Mensch erleben kann. Trauer, Wut, Hoffnung, Zorn sogar. Alles. Und wie es sich eben mit Gott verhält. Und in all diesen Beispielen sehen wir, wie Gott den gesamten Menschen ansprechen möchte mit seiner Wahrheit und den Menschen mit allem, was er ist, in die Anbetung führen möchte. Also das mal zur Musik. Ich weiß, man könnte noch so viel mehr sagen. Aber wir haben noch ein zweites Wort im Titel dieser Predigt, nicht nur Musik, sondern auch Gemeinde. Und da könnte ich natürlich noch viel mehr sagen. Über die Gemeinde wird noch viel mehr als über Musik in der Bibel geredet. Aber ich möchte mit euch drei Aspekte bedenken, die im Zentrum, glaube ich, des Gemeindelebens stehen, die uns wichtig sein sollten. Und es gibt sicherlich weitere Aspekte. Und Alex hat bestimmt schon über ganz viele gepredigt. Aber ich möchte euch nochmal drei Kernaspekte des Christseins ins Bewusstsein rufen, weil ich glaube, dass die eben uns nochmal helfen, das Thema Musik richtig einzuordnen in der Gemeinde. Wenn wir Musik richtig praktizieren wollen in der Gemeinde, dann müssen wir wissen, was wichtig für die Gemeinde ist. Und das Erste, was ich euch deutlich machen will, ist Folgendes. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die gerufen ist unter die Wahrheit Gottes. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die gerufen ist unter die Wahrheit Gottes. Einer meiner absoluten Lieblingsverse im Neuen Testament ist 1. Timotheus 3, Vers 15. Und da sagt uns Paulus Folgendes. Er sagt, die Gemeinde ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und er sagt das in einem Kontext, wo er ein paar Verse später sagt, ihr lebt in einer Welt der Verlogenheit und der Verführung. Was Paulus also sagt ist, In dieser Welt gibt es nichts Normaleres, als dass man pausenlos die Unwahrheit sagt. Das ist das Paradigma dieser Welt. Mit einer Lüge hat es angefangen vom Teufel und wir sehen, wie es sich fortsetzt. Nirgendwo in dieser Welt wirst du eine Institution finden, wirst du eine Religion finden, wirst du ein Weltbild finden, das auf diesem Grundparadigma Wahrheit und nichts als die Wahrheit beruht. Aber das Christentum beruht auf die Wahrheit. Und wisst ihr warum? Weil uns die Bibel sagt, dass unser Gott selbst die Wahrheit ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus sagt einmal zu einer Frau am Jakobsbrunnen, wer Gott anbeten will, der muss ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Denn solche Anbeter sucht Gott. Die Gemeinde ist aufgebaut auf dem Grundprinzip Wahrheit, weil Gott Wahrheit ist, weil er uns ein Wort der Wahrheit gegeben hat. Und weil es die Wahrheit ist, die uns aus diesen vielen Lebenslügen und dem Elend herausreißt, dass der Teufel durch die erste Lüge in diese Welt gebracht hat. Das ist die Wahrheit des Evangeliums, die Leben verändert. Und dementsprechend muss auch Musik in diesem Grundwesenszug der Gemeinde verwurzelt sein. Wahrheit. Wir können Gott nur anbeten, wenn unsere Musik Wahrheit kommuniziert. Zweitens, die Gemeinde ist nicht nur eine Gemeinschaft, die gerufen ist unter die Wahrheit. Es ist eine Gemeinschaft, die im Besonderen dazu berufen ist, zu lieben. Ich liebe es, die letzten Momente von Jesus mit seinen Jüngern immer wieder zu lesen im Johannesevangelium. So die letzten Stunden gemeinsam beim Mahl. Und wenn ihr das mal ganz behutsam durchlest, dann seht ihr, es gibt eigentlich einen Kern, eine Kernsache, die Jesus seinen Jüngern sagt. Na, er weiß, in wenigen Stunden wird er gehen und dann wird er sterben. Und er weiß, dass er danach auferstehen und in den Himmel auffahren wird. Und er sagt seinen Jüngern jetzt das, was ein Vater sagt, der an die Front muss und weiß, er wird wahrscheinlich nicht wieder zurückkommen. Wir haben viele Ukrainer in München und junge Menschen, die ihren Vater verloren haben oder ihre Ehemänner oder wissen, die sind an der Front und werden sie vielleicht nie wieder sehen. Und was sagst du an dem letzten Abend deiner Familie, bevor du gehst? Du sagst ihnen das, was das Allerwichtigste ist. Und Jesus sagt, ich habe euch geliebt mit einer so unendlichen Liebe, die diese Welt nicht kennt. Das ist die Liebe, die mein Vater zu mir hat, nicht zu meinem Vater. Und das ist die Liebe, die ich zu euch habe. Und das ist die Liebe, die ihr untereinander leben sollt. Ihr sollt einander lieben. Das ist mir so wichtig, das Allerwichtigste. Die letzte Botschaft, die ich für euch habe, ist, lebt einander. Und das ist das, woran die Welt erkennen wird, dass ihr zu mir gehört. Ich, der bereit war, bis in den Tod zu lieben. Und ich könnte viele andere Stellen euch noch zeigen und ihr wisst es bestimmt selbst. Liebe ist so unendlich wichtig und wisst ihr, wenn wir Musik machen wollen in der Gemeinde, wie sie Gott verherrlicht und der Gemeinde dient, dann muss die nicht nur wahrhaftig sein, aus der Wahrheit gegründet oder in der Wahrheit gegründet, sie muss auch liebevoll sein. Das heißt, sie muss meinem Nächsten dienen. Es muss eine Sprache sein, die Menschen verstehen, sonst liebt es sie nicht. Bedeutet vielleicht auch, dass es eine Art von Musik ist, wo verschiedene Altersgruppen oder auch Kulturen mit resonieren und nicht immer nur, wir sind die Jungen, wir wollen unsere modernen Lieder oder wir sind die Alten, wir wollen uns nicht auf irgendetwas Neues einstellen. Diese Lieder haben 60, 70, 80 oder vielleicht auch 400 Jahre funktioniert. Seht ihr, das Prinzip der Liebe sieht nicht auf das Ich, sondern auf meinen Nächsten. Und ich glaube, wenn wir Musik praktizieren wollen, wie sie Gott gefällt, dann muss sie in der Liebe gegründet sein. Und letztes Prinzip, das ich mit euch anschauen möchte, und das ist vielleicht das Prinzip aller Prinzipien, das ist, warum letztendlich die Gemeinde überhaupt existiert, ist folgendes. Alles, was Gott tut, absolut alles, dient einem ultimativen Ziel. Jedes Zwischenziel, das Gott sich steckt, dient diesem ultimativen Endziel. Und dieses ultimative Endziel Gottes ist die Verherrlichung seines Namens in allen Dingen. Wenn Gott richtet, dann um sich darin zu verherrlichen. Wenn Gott errettet, dann um sich darin zu verherrlichen. Und eben deshalb ist es kein Wunder, dass wir sehen im Neuen Testament und im Alten Testament an so vielen Stellen, dass Gott immer wieder das eigentlich den Menschen deutlich macht. Das ist das, was ich von euch möchte, dass ihr zu meiner Ehre lebt. Und ich möchte euch 1. Petrus 2, Vers 9 so ins Herz sprechen. Da nimmt Petrus diese große Identitätsaussage des Volkes Israels aus dem Alten Testament und wendet es auf die Gemeinde an. Und er sagt Folgendes, er sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ihr seid ein königliches Priestertum, ihr seid eine heilige Nation, ihr seid ein Volk, das Gott gehört. Warum? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis in das Licht berufen hat. Warum seid ihr das alles? Damit ihr Gottes Herrlichkeit verkündigt. Oder dann denkt er an 1. Korinther 10, Vers 31, wo Paulus ganz kurz und schlicht den Korinthern sagt, ob ihr esst oder trinkt oder irgendetwas anderes tut, zum Beispiel singt, tut absolut alles zur Ehre Gottes. Und eben deshalb sagt er auch in Epheser 3, Vers 21, dass Gott in der Gemeinde die Ehre sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seht ihr, Musik ist uns ins Herz gelegt. Es ist ein Kommunikationsmedium, um uns selbst zuzupredigen und Gott zu besingen. Und es ist der Gemeinde gegeben als ein Mittel, um die Wahrheit hochzuhalten, um Liebe zu leben und um Gott zu verherrlichen. Jetzt habe ich viel allgemein geredet und jetzt möchte ich im letzten Teil zum Schluss mit euch nochmal das alles zusammenfassend an einem Vers zeigen, den ihr mit nach Hause nehmen dürft und den ihr auch gerne nochmal nachschlagen und verinnerlichen und vielleicht sogar auswendig lernen dürft. Und wenn die Alena keinen Schoki für euch hat, dann dürft ihr das euch selbst gönnen, nachdem ihr diesen Vers gelernt habt. Wer eine Bibel hat, schlag mal Kolosser 3 auf. Und in Kolosser 3 möchte ich mit euch Vers 16 und 17 anschauen. Kolosser 3, 16 und 17. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Der Vers fasst alles zusammen, was wir jetzt eigentlich gerade schon gehört haben. Und ich möchte euch nochmal vor Augen führen, dass die zentrale Aufforderung hier ganz am Anfang, das allererste dieses Verses, die Verkündigung von Gottes Wort ist. Schaut mal her, was da steht. Kolosser 3, Vers 16. Das Wort Christi wohne reichlich in euch. Das ist kein Angebot, was Paulus sagt. Wäre schön, könnt ihr mal drüber nachdenken. Das ist ein Gebot mit Ausrufezeichen. Gottes Wort soll reichlich in eurer Mitte präsent sein. Das Wort Christi im Speziellen, also das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Ich habe euch vorher gesagt, dass Epheser 5 der Parallelvers ist. Und im Parallelvers hatten wir gehört, dass wir reichlich erfüllt sein sollen vom Geist Gottes. Diese direkte Parallele, was Paulus also austauscht hier, ist Wort des Christus reichlich in uns und hier in Kolosser 3 und in Epheser 5 vom Geist erfüllt sein in uns. Und was Paulus also sagt hier ist Folgendes. Ihr sollt eine zutiefst geistliche Gemeinde sein. Aber geistliche Gemeinde heißt nicht weniger Bibel und dafür mehr irgendwie Geist Raum machen, sondern es bedeutet mehr Raum für den Geist machen durch die Bibel. Seht ihr, immer wieder werde ich konfrontiert mit so einem Scheingegensatz, die Menschen sagen, ja, das ist ja schön und gut, so viel Bibel, Herr Pastor, wir brauchen mehr vom Geist. Es gibt nichts Ferneres im Wort Gottes, als die Bibel von ihrem Autor zu trennen. Das kennt die Bibel nicht. Paulus sagt, ihr sollt voll vom Wort Gottes sein und das bedeutet, wenn ihr voll vom Wort Gottes seid, dass ihr erfüllt seid von seinem Autor, dass der Geist Gottes in euch wirklich hier reichlich wohnt, in eurer Mitte und große Dinge tut. Der Geist Gottes hat über die Jahrhunderte bewiesen, dass er gerne für uns in den Krieg zieht mit seinem Schwert. Was ist sein Schwert? Das Wort der Wahrheit. Aber wir brauchen nicht denken, dass Gott irgendwelche Kriege kämpft, dass der Geist irgendwelche Kriege kämpft, ohne das Wort der Wahrheit. Warum sollte er ohne mit seiner Waffe in den Krieg ziehen? Die Schlachten Gottes werden geführt mit der Wahrheit Gottes. Und hier heißt es, wir sollen erfüllt sein vom Geist durch das Wort. Und ganz konkret ist die Art und Weise, wie dieses Wort in unserer Mitte sein soll, eben Musik. Psalmen, Loblieder und geistliche Gesänge. Ich bin dankbar, sehen zu dürfen hier, dass ihr in einer Gemeinde seid mit einem Pastor, der es liebt, das Wort zu predigen. Und das ist ein großes Geschenk, das ihr als Gemeinde habt. Und ich habe auch immer wieder besuche ich Gemeinden, die das nicht haben. Es ist ein großes Geschenk, dass ihr so einen bibeltreuen Verkündiger des Wortes Gottes hier habt. Aber Paulus sagt, es genügt einer Gemeinde nicht, dass da jemand ist, der das Wort predigt. Ihr alle seid dazu berufen zu predigen. Und die Art und Weise, wie ihr alle dazu berufen seid zu predigen, ist, indem ihr singt. Ist dir das bewusst, dass wenn wir hier zusammenkommen und musizieren und die Wahrheiten Gottes verkündigen, dass ihr in diesem Moment Prediger seid? Und dass ihr das Evangelium aussprecht und predigt, die Lieder, die ihr singt, eurem Nächsten, vor dir, hinter dir, neben dir. Da sitzt vielleicht jemand, der kennt Christus noch gar nicht. Und er ist hier in der Mitte und er hört von dir, aus deinem Mund, vielleicht nicht immer mit den rechten Tönen, aber in Übereinstimmung mit der ganzen Gemeinde, er hört von dir das Evangelium gesungen. Oder kennst du die Momente, wo du so von Schmerz und Leid erfüllt bist, dass du selbst nicht mehr singen kannst? Ich kenne solche Momente in meinem Leben. Solche Zerbrüche, wo du da bist und du weißt ja auch, ich sollte jetzt meinen Mund öffnen und meinen Gott besingen, aber ich kann es nicht. Und dann stehst du da stumm und links und rechts und vor dir und hinter dir singen die Heiligen Gottes, die Gnade Gottes dir in dein erschüttertes Herz hinein. Und predigen dir das Evangelium zu. Seht ihr, das ist, was Paulus hier meint, wenn er sagt, das Wort Gottes soll reichlich in euch wohnen durch Gesang. Und ihr müsst verstehen, ich liebe es zu predigen und ich liebe es auch lang zu predigen. Es tut mir leid, dass die Predigt heute länger sein wird, wie wenn Alex predigt. Ich weiß, dass er sehr gut darin ist, 30 Minuten zu predigen. Ich bin's nicht. Aber wisst ihr, ich habe selbst schon viele Predigten in meinem Leben gehört und ich weiß, selbst Predigen, wo ich sage noch heute, die war super. Es ist maximal vielleicht eine kleine Phrase oder irgendwie so ein Detail, an das ich mich erinnern kann. Manchmal gar nichts, da weiß ich nur noch irgendwie, was ich empfunden habe, als ich es gehört habe. Aber Lieder, die bleiben einem im Ohr hängen. Das ist so dieser Ohrwurm-Effekt, der so reinkriecht. Lieder haben auch eine Fähigkeit, etwas zu kommunizieren, wenn wir hier gemeinsam singen, was mit nach Hause genommen wird. Du wirst hier nachher vielleicht aufstehen und sagen, okay, ich weiß nicht mal mehr, was dieser komische Lernvers war, den ich eigentlich lernen sollte. Kolosser 3 irgendwas. Aber das Lied ist ja vielleicht noch im Kopf. Und vielleicht auch im Unterbewusstsein. Und nachher fängst du an zu summen und auf einmal ist wieder dieses Lied da. Lieder dringen auf ganz andere Art und Weise ein. Aber ihr müsst auch mal euch zurückversetzen in die Zeit, als die Bibel geschrieben wurde. Ihr habt alle heute eure Handys und könnt die Bibel auftappen in verschiedenen Sprachen und ihr könnt sie euch vorlesen lassen oder wie auch immer. Ihr habt die Bibel vielleicht in verschiedenen Übersetzungen schriftlich auch daheim. Ihr habt überall irgendeine Bibel rumliegen im Auto und hier und sonst wo und habt vielleicht sogar noch Gemeindebibeln ausliegen. Diesen Zugang hatten Menschen über Jahrhunderte hinweg nicht und auch noch heute nicht in allen Teilen der Welt. Und was glaubt ihr denn, was macht man denn in einer Gemeinde, wo nicht mal eine einzige Bibel zu finden ist, wo man vielleicht eine Seite der Bibel hat? Und wo nur einer ist, der vielleicht überhaupt gebrochen lesen kann? Und dann bist du die Gemeinde von Kolossee oder sonst was und da ist einer vorne und der liest jetzt einmal diesen Brief von Paulus vor und dann sind die Leute eine ganze Woche unterwegs und können es nicht nochmal nachschlagen. Was glaubt ihr denn, wie die das Wort Gottes mit heimgenommen haben? Indem sie es gesungen haben. Aus dieser Zeit kommen ganz viele Lieder. Wir finden sogar in der Bibel selbst im Neuen Testament Texte, die Paulus schreibt, die Lieder höchstwahrscheinlich sind. In Philipper 2 gibt es diesen Christushymnus. Das ist wahrscheinlich ein Lied, das er selbst da aufgeschrieben hat, das er vielleicht da mit irgendeiner Gemeinde geschrieben hat und dann den Philipper nochmal mitgeben wollte. Das ist die Art und Weise, wie Menschen das Wort Gottes mit nach Hause genommen haben. Auf dem Acker, ans Spülbecken, an die Front, wo auch immer hin. Okay, hier sagt Paulus, dieses Lied, diese Lieder, die wir besingen sollen, die sollen in drei Aspekten besungen werden. Und das ist nochmal so ein bisschen der praktische Teil, den ich euch mitgeben möchte. Das Erste, was er hier sagt, ist, dass wir in Weisheit einander zusingen sollen. Und die Frage ist hier, was ist eigentlich Weisheit? Weisheit ist, um es kurz zu machen, Wahrheit praktisch werden lassen, Wahrheit auszuleben. Und Weisheit stellt sich die Frage nicht nur, wie kann ich das, was ich sage, also ist es das Richtige, sondern Weisheit fragt sich, wie kommt es bei Menschen an? Das bedeutet Weisheit. Und wie kann der Mensch das mitnehmen? Und das ist eben, um es kurz zu sagen, um es praktisch zu machen, das ist eben für euch, Musik soll nicht nur eine große Rolle auch in eurem Leben spielen, auch als Gemeinde, sondern ihr dürft nicht aufhören zu fragen, ob die Menschen das verstehen, was ihr singt, ob die Menschen auch adäquat angesprochen werden. Manchmal kann es auch sein, weil Musik so emotional ist, dass es Emotionen, dass die Melodie Emotionen hervorbringt, die aber vielleicht gar nicht die Botschaft des Textes widerspiegeln. Und das sind Fragen, die ihr euch da stellen dürft. Wie können wir musizieren, dass es wirklich die Herzen erreicht? Im Kigo muss ich vielleicht ganz andere Lieder singen, wie im Seniorenkreis, auf einer Beerdigung andere Lieder, wie auf einer Hochzeit. Das nächste ist in Lehre und Ermahnung gegenseitig. Wenn wir über Musik denken, dürfen wir nie aufhören zu verstehen und nie aufhören darüber nachzudenken, dass Musik eigentlich Katechese ist. Es ist Verkündigung. Ich predige das Wort Gottes mit meiner Musik. Und ist es eigentlich wirklich das Wort Gottes? Ist es die Wahrheit Gottes, die ich hier singe? Oder ist es irgendwas, was irgendwie christlich klingt, aber eigentlich nicht wirklich die Wahrheit Gottes widerspiegelt? Dann besser nicht singen. Oder ist es die Wahrheit Gottes, aber vielleicht in einer Sprache, die kein Mensch versteht? Irgend so ein uraltes Lutherdeutsch, das man mal updaten müsste, weil heute das völlig anders verstanden wird. Oder ist es vielleicht eine Sprache, die Menschen gar nicht sprechen? Wir müssen den Ratschluss Gottes verkündigen, auch in unserer Musik, und zwar den vollen Ratschluss, alles, was die Bibel über Gott zu sagen hat, auf eine Weise, wie sie Menschen verstehen und wie es ihnen ins Leben hineinspricht. Und das Letzte ist, wir dürfen nie aufhören, daran zu denken, dass alles in Dankbarkeit für Gott geschehen soll. Ich liebe es sogar, dass es hier heißt, in unseren Herzen. Und was ich daraus schließe, ist, dass die Musik, die Gott gefällt, nicht unbedingt davon geprägt ist, dass sie die wunderschönsten Töne oder die besten Sänger oder sonst was hinter sich hat, die es vorträgt, sondern dass es geschieht aus einem Herz, das wirklich Gott sucht. Und dass Gott anbeten möchte und Gott begegnen möchte. Und wenn du dir vielleicht denkst, wow, jetzt sehe ich, Musik ist so wichtig, aber Gott hat mich nicht mit den besten Stimmbändern gesegnet, dann kann ich dir sagen, ist völlig egal, der kommt damit klar. Solange dein Herz ihn liebt, fühlt er sich im Himmel gepriesen, auch von den schiefsten und schrägsten Gesängen und den taktlosesten, wie auch immer, Instrumenten, solange es wirklich seiner Anbetung dient. Nichtsdestotrotz sollen wir natürlich streben, auch so Musik zu machen, dass es meinen Nächsten nicht verwirrt oder auch vielleicht entmutigt, sondern auch wirklich ja, emotional mitreißt. Das Ganze mündet, und da möchte ich auch die Predigt hin münden lassen, in einer letztlichen Verankerung von Musik in unser ganzes Leben. Vers 17 schließt diesen Text ab, in dem Paulus sagt, alles, was ihr tut, in Wort oder Werk, tut alles im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Unterm Strich sagt Paulus, dass was er über Musik sagt und was die Bibel sonst auch über Musik sagt, das sind nicht irgendwelche besonderen Sachen, die nur für Musik gelten. Unterm Strich sagt er, Musik soll genauso für Gott sein und der Gemeinde dienen, wie eben alles andere in deinem Leben. Und so soll dein ganzes Leben letztendlich ein Lobpreis sein. Selbst dann, wenn du nicht singst oder summst, in allem, was du tust, in Wort oder Werk, Gott hat dich herausgerufen aus der Finsternis ins Licht, damit du die Tugenden, die Herrlichkeiten und die Vollkommenheiten seines Wesens des dreieinigen Gottes verkündigst. Das ist deine Berufung. Und auch wenn dir das manchmal hier auf Erden schwerfällt und du damit haderst, ich darf dir sagen, es wird deine Berufung in Ewigkeit sein, in Vollkommenheit als erneuerter Mensch. Und dann wirst du ihn preisen mit allem. Und du wirst ihn besingen mit einer wunderschönen Stimme, die du dir jetzt noch nicht ausmalen kannst. Aber ja, dein Körper wird auch verherrlicht werden und verändert werden. Und du wirst genießen und erkennen, dass es nichts Schöneres gibt, wie diesen Gott zu preisen mit allem, was du bist. Amen.